Gesund und glücklich. Der Podcast für ein gesundes Leben. Von und mit Agnes Blönnigen.
Ich habe einen guten Freund. Wenn wir uns treffen, bietet er mir immer irgendwelch getrocknetes Obst an. Und dann sagt er gleichzeitig, ach, du isst das ja sowieso nicht. Ja, habe ich gesagt, stimmt. Nennen wir ihn mal Frank. Frank hat Depressionen. Frank hat seit seiner Kindheit immer mal mehrere Monate in der Psychiatrie verbracht. Er nimmt verschiedene psychiatrische Medikamente. Zum Glück ist er sehr sportlich. Das hält ihn relativ fit. Aber er kämpft wirklich. Und ich habe ihm schon angeboten, hör mal Frank, ich könnte dir mal ein bisschen was helfen. Ich schenke dir das sogar. Aber er kommt nicht zu mir. Und sehe jedes Mal, wenn ich sehe, sage ich, okay, was will ich jetzt mit dir machen? Du fragst mich nicht, ich kann dich nicht überfallen damit, was ich denke, dass dir helfen könnte. Aber ich sehe auch Patienten, die zu mir kommen und sagen, ich bin depressiv, ich bin verzweifelt und ich nehme auch zu durch die Medikamente. Ich verliere kein Gewicht und ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Und bei denen habe ich eine Handhabe. Das ist so, dass diese berühmte Insulinresistenz, die wir haben, die meisten von uns haben das. Also wir essen Kohlenhydrate, obwohl wir sie nicht brauchen. Es ist Essen, es ist nicht essentiell. Es ist ungefähr 4 Gramm in Gesamtblut, was bei uns rumschwirrt. Wenn es über diese 4 Gramm hinausgeht, muss Insulin immer her, um das Zucker unten zu halten. Und weil wir ja immer mehr essen, mehr Kohlenhydrate essen, wird immer mehr Insulin produziert und irgendwann wirkt das Insulin nicht mehr. Das ist jetzt natürlich sehr kurz, also sehr einfach erklärt. Aber irgendwann entwickeln wir eine Insulinresistenz. Das ist die erste Stufe zu Diabetes. Und irgendwann bekommen wir Diabetes. Und wir wissen auch, dass es ungefähr das Gleiche ist, was im Gehirn passiert. Und unser Gehirn ist eigentlich nur 20% unseres Körpers, verbraucht aber 80% der Energie, braucht auch Glucose. Aber die Glucose kann dann nicht mehr wirken, weil die Insulinrezeptoren nicht mehr funktionieren in unserem Gehirn. Wenn wir davon ausgehen, dass wir die Insulinresistenz im Prinzip verbessern, berichten die Patienten auch sehr häufig, dass es denen mental viel, viel besser geht. Und alles, was ich über diese Dinge weiß, kann ich auch auf Quellen, die ich sehr, sehr gerne sage, zurückführen, damit Interessierte das auch verfolgen können. Georgia Ead ist eine Psychiaterin in Amerika, Harvard trainiert, hat ein Buch geschrieben, ist leider noch nicht auf Deutsch übersetzt. Change Your Diet, Change Your Mind. Chris Palmer, Brain Energy. Nina Teicholz, Big Fat Surprise. Ben Bickman hat schon 2 Bücher geschrieben über Gesundheit oder Kranksein. Das ist schon auf Deutsch übersetzt. Gibt es nur 2 Bücher von ihm. Und unser verehrter Laborleiter von BioVis hat auch ein Buch geschrieben, was ich ganz toll finde, ein Büchlein. Er heißt Wilmos Fuchs. V-I-L-M-O-S. Fuchs, wieder Fuchs. Keto Info heißt das. Das ist ein Book on Demand. Einer von denen oder alle und noch viele mehr würde ich sehr empfehlen, dass man mir nicht einfach glaubt, sondern die Infos verfolgt und guckt. Weil wenn jemand nicht so gut geht mit der Psyche, meistens geht er zum Psychiater, Psychologen, bekommt Medikamente, die nicht wirklich helfen und alles bleibt wie gehabt, letztlich. Oder es kommt noch Übergewicht dazu. Und all diese Wissenschaftler bestätigen auch meine Erfahrung, wenn wir Ernährung verändern und optimieren, verändert sich unser Gehirnstoffwechsel. Ich würde jetzt kurz mal darauf eingehen, was passiert in unserem Gehirn, wenn wir bestimmte Nahrungsmittel essen. Also, Gluten ist ein Thema, beziehungsweise Getreide ist ein Thema. Getreide enthält Gliadin und aus dem Gliadin entwickeln sich Gliamorphine. Aus den Milchprodukten entwickeln sich Kasomorphine. Die machen uns süchtig nach diesen Stoffen. Und es ist nicht wirklich nahrhaft für uns. Das muss man sagen. Die Frage ist, wie können wir unser Gehirn ernähren, sodass es optimal Energie produziert ein Leben lang und gleichzeitig meiden, was Probleme macht. Probleme machen wirklich die Menge an Kohlenhydrate, die Zuckerarten, die wir haben und die Pflanzenöle. Alle. Wenn wir das hinbekommen, dass wir die Kohlenhydrate runterfahren, die Pflanzenöle runterfahren, ersetzen mit tierischen Fetten. Leider ist das so, dass es wirklich die tierischen Fette sind, die viel gute Energie ans Gehirn liefern, Vitamin D ausreichend geben, dafür sorgen, dass das Gehirn alles bekommt, was es hat. Eigentlich ist das mit tierischen Quellen leider Gottes am einfachsten. Da haben wir ausreichend EPA, DHA, also Omega-3-Fettversorgung. Rotes Fleisch enthält Eisen, was wiederum sehr, sehr wichtig ist für die Katecholaminsynthese, die Neurotransmitterproduktion in unserem Gehirn. Ohne das wird das nicht funktionieren. Eier enthalten sehr viel Cholin, die wiederum das Gehirn mit guten Substrat versorgen. Es gibt das Tryptophan. Das Tryptophan ist eigentlich eine sehr seltene Aminosäure, haben wir fast nur tierische Quellen für, die Vorstufe von Serotonin und Melatonin sind. Es wird sehr schwierig sein, ohne tierische Produkte das Gehirn gesund zu erhalten. Wenn die Patienten mitmachen und die in dieser Richtung gehen, die Ernährung insofern verbessern, dass sie industriell gefertigte Nahrung weglassen, mehr in die Richtung Paleo-Ernährung gehen, Ketogen gehen, denken sie viel, viel klarer, weil die Stoffe, die in unserem Gehirn die Probleme verursachen, nicht mehr in so einem Maße da sind. Also wenn wir Zucker und Pflanzenöle essen, karamellisieren sich in die Zellen, das heißt wirklich Eiweiß und Zucker binden sich aneinander. Das nennt man AGEs, Advanced Glycation End Products. Die HbA1c, die Langzeitzucker, ist auch eine, was wir dann messen. Wenn wir das immer tun, versucht unser Gehirn sich selbst zu heilen durch eine Inflammation, durch eine Entzündung. Das ist immer der erste Schritt zur Heilung, dass unser Körper irgendwie eine Entzündung produziert. Diese Entzündung versucht, die Zellen zu reparieren. Das entwickelt dabei proentzündliche Zytokine und freie Radikale. Normalerweise, wenn man dann aufhören würde, Pflanzenöle, Kohlenhydrate, Zucker ins Gehirn zu füttern, würde die Inflammation, die Entzündung runtergehen und würde Heilung erfolgen. Aber leider ist das nicht so. Der Effekt akkumuliert sich. Es ist regelrecht durch falsches Essen angefütterte Dauerentzündung, eine Neuroinflammation, die dadurch passiert. Es auf die Dauer werden die Zellen physikalisch geschädigt durch diese Inflammation. Es ist chronische Inflammation, oxidativer Stress. Wir können es auch wirklich im Blut messen. Es gibt verschiedene Untersuchungen, da sehen wir, welche Werte erhöht sind. Also die Lipidperoxidation geht hoch, das ganze Tryptophan-Mechanismus entgleist, es entwickeln sich toxische neuroinflammative Kinurinensäure, die unser gesamter Hirnstoffwechsel durcheinander bringt. Und interessant ist immer das zu sehen, dass das auch aufhören kann. Und die Ernährung spielt dabei eine riesige Rolle. Das kann ich absolut bestätigen.
Ich höre dir gerade gespannt zu und das Problem ist ja gerade, wenn sich so etwas wie eine Depression entwickelt, dann wird es ja auch zum Teil jetzt all das, was du da gerade erklärst, was auch verständlich ist, schwierig jemanden noch beizubringen, ne? Weil die Depression ja dann oft auch einnehmend ist.
Das ist einnehmend. Ich glaube aber, dass wenn jemand das klar wird, was passiert im Gehirn, also wenn ich mein Hirn jeden Tag in eine proentzündliche Suppe tauche, wie mein Freund mit dem Trockenobst, das er immer einfach isst, ist nur ein Teil davon, also isst viele Fertigprodukte, Trockenfrüchte, Zucker in jeder Form, proentzündliche Suppe. Und ich bin mir sicher, dass er auch nicht darauf achtet, dass er keine Pflanzenöle zu sich nimmt. Ganz klar bleibt die Entzündung erhalten. Aber auf der anderen Seite, wenn man weiß, dass das die Ursache mitunter eine Ursache ist, natürlich gibt es viele andere Dinge, die man beachten müsste. Ich mache es schmal, wo ich weiß das. Die Lösung ist vielleicht gar nicht so kompliziert. Wenn wir artgerecht essen, hört das auf. Und dafür gibt es ganz viel Beweise. Es ist nicht mehr Anekdoten. Da sind Tausende, Millionen, wahrscheinlich Millionen Leute weltweit, die diese Ernährungsform ausprobieren und merken, dass sie insgesamt gesünder werden, vor allem im Gehirn. Klar, sie nehmen auch ab, aber weißt du, wie wollen wir alt werden? Alle wollen wir alt werden und alle haben Angst vor Alzheimer und irgendwelchen Demenzerkrankungen. Gemeinsamer Nenner ist Insulinresistenz, die irgendwann im Gehirn sich niederschlägt als Diabetes 3. Das habe ich nicht erfunden. Das kann man überall nachlesen. Und die Lösung ist, da wiederum, ein großer Teil davon ist die Ernährung. Was mache ich mit meinem Körper? Was gebe ich mir? Ist das nahrhaft? Halte ich mich fern davon, was mir schadet? Gebe ich meinem Gehirn die Energie, die es braucht, damit es sein Leben lang funktionieren kann? Und das ist machbar. Ist gar nicht so kompliziert. Ich glaube, wir machen das oft viel, viel zu komplex für uns. Es gibt auch in den pflanzlichen Nahrung einige Stoffe, die auch unser Hirnstoffwechsel sehr nachteilig sind. Also zum Beispiel das Phytinsäure im Getreide, vor allen Dingen in gesunden Haferflocken, bindet Zink, Magnesium und Eisen. Also Eisen ist zum Beispiel ein Kofaktor für eine gute Katecholamin-Neurotransmitter-Synthese für unser Gehirn. Ohne das funktioniert es nicht. Und es nützt auch nichts, wenn wir so viel Getreide essen und gleichzeitig Zink und Eisen reingeben, weil das wird resorbiert von dem Essen, anstatt dass es unsere Zellen füttert. Das ist ganz schwierig manchmal, das klarzumachen, welchen großen Hebel das hat für uns. Aber es hat es. Und ich bin da und versuche das mit jedem Patienten ein bisschen zu erörtern. Ist ein bisschen kompliziert, muss ich sagen.
Gesund und glücklich. Der Podcast für ein gesundes Leben. Von und mit Agnes Blönnigen. Die im Podcast dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden oder Behandlungen dar und ersetzen keinesfalls die Beratung durch Therapeuten. Bitte wenden Sie sich bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer an die Therapeutin oder den Therapeuten Ihres Vertrauens.